Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Wir starten mit Smartphone in der Hand. Erkannt? Ein Instagram-Super-Zoom. Im Kompressor richten wir heute das Objektiv auf ein Fotoprojekt, das den Sprung ja in dieses visuelle soziale Netzwerk Instagram geschafft hat. Unter dem Hashtag Too Tired Project. So, genug gezoomt. Gleich geht's erstmal zum Einstieg um die Entscheidung des EU-Parlaments zum Urheberrecht. Es ist eine sehr emotional geführte Debatte zur Frage, wie soll das Urheberrecht im Internet geregelt werden? Das EU-Parlament hat vor einer Stunde sich für die Reform des Urheberrechts entschieden, für eine Verschärfung. Und diese Entscheidung polarisiert. Viele Künstler, große Plattenfirmen, Verlage und Filmproduktionen jubeln über die Reform. Sie hoffen auf Geld für online geteilte Inhalte von den Internetriesen wie zum Beispiel Google oder YouTube. Aber die Digitalwirtschaft, die wehrt sich mit dem Argument, die Freiheit im Netz sei in Gefahr. Wir wollen über die EU-Reform des Urheberrechts sprechen mit einem Justiziar des Verbandes Unabhängiger Musikunternehmen e.V., kurz VUT. Rainer Karl, hallo.
Hallo.
Herr Karl, Sie begrüßen die Verschärfung des Urheberrechts im Netz. Wie wird sich das denn konkret auswirken auf die Musikbranche, vor allem für Künstlerinnen und Künstler, die eben vielleicht keine großen Plattenfirmen hinter sich haben?
Ja, ich begrüße vor allem, dass nun das Urheberrecht erstmal einen Rahmen bekommen hat, der ihm wieder die Chance gibt, ein Urheberrecht im digitalen Zeitalter zu sein. Und das EU-Parlament hat ja zumindest mit einer ordentlichen Mehrheit diesem Urheberrecht eine Chance gegeben, das jetzt erstmal im Trilog dann weiter verhandelt werden muss.
Also für die Musikbranche gibt es aber bereits technische Tools. Urheberrechtsanwalt Till Kreuzer, der sagte gestern in unserer Fazit dazu.
Große Plattformen haben schon solche Mechanismen wie YouTube zum Beispiel. Da gibt es ein System, das scannt sozusagen die ganzen Videos, die hochgeladen werden, nach enthaltener Musik. Dahinter ist eine große Datenbank und dieser Algorithmus kann dann abgleichen, ob diese Inhalte zugelassen werden zur Veröffentlichung oder nicht zugelassen werden. Darüber können die Urheber und die Plattenfirmen und die Verwertungsgesellschaften wie die GEMA auch selbst entscheiden. Das funktioniert ganz gut bei YouTube, bei anderen Arten von Plattformen, zum Beispiel wo Texte hochgeladen werden oder wo Leute kommentieren können, Meinungsforen oder Bilder hochladen, wird das sehr viel schwieriger sein. Und das wird wahrscheinlich eher dann so auf eine Vorabkontrolle und Zensur der Nutzerinhalte hinauslaufen und darauf, dass eben sehr viele Inhalte einfach gar nicht mehr zugelassen werden.
Also Herr Karl, Kritiker fürchten, durch die Reform wird die Vielfalt im Netz eingeschränkt. Stichwort Uploadfilter, Zensurmaschine. Für Sie alles kein Problem?
Es ist deshalb kein Problem, weil zum einen betrifft es nur ganz eine kleine ausgewählte Anzahl von Plattformen. Dann werden diese Plattformen, die überhaupt nur betroffen sind, Lizenzverträge abschließen mit der ganz überwältigten Mehrheit sämtlicher Kreativschaffenden und Rechteinhaber, und zwar in allen Bereichen. Und glücklicherweise, wie Kollege Till Kreuzer angesprochen hat, gibt es Software, die jeden Bereich, der in 1 und 0 unterteilbar ist, erkennen und vor allem dann managen kann. Sowas gibt es heute schon. Und mit dieser Reform ist nun endlich der Zustand geschaffen, dass die Inhalte Plattformen wie YouTube oder Facebook nun auch motiviert sind, sie anzuwenden.
Und dann gibt es aber auch nochmal das Thema, zum einen, ja eben, es geht nicht nur um Vergütung, es geht teilweise bei Künstlerinnen und Künstlern ja eben auch darum, Bekanntheit zu erlangen. Und dazu sagte Herr Kreuzer gestern, eine Kritik ist, dass wenn man nicht verbreitet wird im Netz, man auch keine Bekanntheit erlangen kann. Was sagen Sie dem denn? Was entgegnen Sie dem?
Da hatten die gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen und selbstvermarktenden Künstler einmal erfahren, was das bedeutet, wenn jemand wie YouTube seine Rechte und seine Vorstellungen durchsetzen möchte, indem sie damals gedroht haben, wenn ein Vertrag nicht unterschrieben werden soll, der YouTube für eine unangemessene Vergütung Rechte erteilt hätte, hätte YouTube sämtliche Inhalte aus eigenem Interesse gesperrt und hat den Künstlern gedroht, sie nicht mehr zu vertreiben. So etwas geht jetzt nicht mehr und darüber freuen wir uns sehr.
Jetzt gibt es schon erste Online-Petitionen gegen diese Entscheidung des EU-Parlaments. Sie, wie gesagt, freuen sich. Gibt es denn nur Vorteile aus Ihrer Sicht für die Musikbranche mit der Verschärfung des Urheberrechts im Netz?
Also ich spreche immer von Verschärfung des Urheberrechts. Also wir freuen uns erstmal, dass die Probleme, über die wir seit 15 bis 20 Jahren diskutieren, endlich einer einem Lösungsweg zugeführt worden sind. Und all das, was jetzt eben gefordert und auch dadurch umgesetzt worden ist, weil es in einen Rechtsrahmen fließt, wurde bisher vergeblich versucht, nämlich Kooperation, ein Gleichgewicht, ein ausgleichender Mechanismus zwischen den betroffenen Grundrechten. Und endlich haben wir das. Und ich kann es nur wiederholen, darüber sind wir sehr froh und es wird jetzt im Detail zeigen, wie sich das bestmöglich umsetzen lässt. In jedem Fall wird es weder zum Nachteil der Internet-User und Userinnen sein, noch endlich zum ersten Mal zum Nachteil der kleinen und mittelständischen Unternehmen aus der Musikbranche und deren Künstlerinnen und Künstler.
Sagt Reinher Karl, Justiziar des Verbandes Unabhängiger Musikunternehmer e.V. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Es ist die Welt der perfekten Inszenierung. Fotos im sozialen Netzwerk Instagram. Schöne Menschen, schön drapiertes Essen, schöne Orte. Die Stimmung, die dabei im Vordergrund steht, ist eher eindeutig lebensbejahend. Und ganz anders ist das beim Hashtag TooTiredProject. Da geht es um Gefühle wie Depression und Angst. Das Instagram-Projekt, gerade mal einen Monat alt, geht zurück auf ein Fotoband der US-amerikanischen Fotografin Tara Ray. Aufnahmen aus dem Alltag im Bundesstaat Vermont, wo Tara Ray lebt. Im Band Too Tired for Sunshine hat Ray sich auseinandergesetzt mit depressiven Stimmungen im Bild. Ich habe die Künstlerin vor der Sendung gesprochen und als erstes zu ihrer Fotoarbeit der vergangenen 7 Jahre gefragt. Sie zeigen Tiere, Naturaufnahmen und Menschen, alle möglichen Motive, aber immer so Schnappschüsse von unperfekten Augenblicken. Also zum Beispiel ein grimmig schauender schwarzer Hund oder ein zerdrückter Donut. Wann ist ein Bild für Sie gelungen?
I would say probably it's more of a sense of a feeling than a technical aspect or.
Ich würde sagen, wahrscheinlich ist das eher ein Gefühl, als jetzt, dass es sich auf technische oder kompositorische Aspekte beziehen würde. Die Fotos, die ins Buch aufgenommen wurden, sind vor allem emotional repräsentativ dafür, wie ich mich an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort gefühlt habe. Also die diesen Zustand dieses Momentes wirklich widerspiegeln, dann wusste ich, dass sie richtig sind für das Buch.
Wo und wie finden Sie denn Ihre Motive, von denen Sie ja sagen, dass Sie Ihre persönliche Auseinandersetzung mit Depression ausdrücken?
I really think that it's all from instinct.
Ich glaube wirklich, dass die Auswahl da instinktiv erfolgt. Also der Tag zum Beispiel, an den erinnere ich mich genau, als ich dieses Donut-Foto gemacht habe, das war, als ich die Kinder von der Schule abholen wollte, da habe ich ihnen vorher noch einen Snack geholt und ich habe ihnen jetzt keine Donuts geholt, aber als ich diesen Donut gesehen habe im Laden, habe ich gemerkt, hey, das sieht genauso aus, wie ich mich fühle und ich habe mich an dem Tag einfach vom Alltag überfordert gefühlt. Ich war nicht bei mir, ich war gar nicht da in meinem Kopf, wo ich eigentlich sein wollte und da war dieser Donut und ich habe meine Kamera immer dabei. Ich habe ihn dann vor all diesen Leuten wahrscheinlich in diesem Lebensmittelladen fotografiert und er hat wirklich so ausgesehen, wie ich mich gefühlt habe. Und die Leute, die dann das Bild gesehen haben, haben offensichtlich das Gleiche gespürt wie ich und das fand ich sehr befriedigend. Das hat mich froh gemacht.
Gratifying and rewarding.
Ist Fotografie denn ein leichtes Medium, um sich mit Depression auseinanderzusetzen? Wäre es schriftlich oder filmisch nicht wahrscheinlich leichter?
I've tried both of those. Film is too expensive and writing is far too painful.
Ich habe beides versucht. Ein Film ist einfach viel zu teuer und Schreiben zu schmerzhaft. Da ist das Fotografieren immer noch die leichteste Kunstform im Umgang mit der Thematik. Trotzdem sollte man sie vielleicht nicht zu leicht nehmen, aber von diesen 3 Optionen funktioniert es momentan für mich am besten zu fotografieren.
Seems to be working for me most at the moment.
Und gibt es dann, kann man das sagen, bei diesem Thema Depression überhaupt eine bestimmte Ästhetik? Wenn ja, wie sieht die aus?
I definitely see in my own work there's.
Ich sehe definitiv in meiner eigenen Arbeit eine gewisse Dunkelheit, diese Isolation, die Einsamkeit, einen schwarzen Humor und in den Projekten davon spiegelt sich viel davon wider und eine Ästhetik, die viele Leute vielleicht erkennen, die Dinge ähnlich sehen. Wenn man jetzt zum Beispiel der Depression eine Farbe geben wollte, dann kommt das auch in meiner Arbeit durch. Da sind auch viele Klischees dabei, was weiß ich, jetzt ein Kopf, der in die Hände gestützt ist oder traurige Gesichter, sowas, das erkennt man allgemein als repräsentativ dafür an.
Sad faces, that's also, I think, definitely representative.
Und dann gibt es ja im Grunde den größten Kontrast in der Welt des Schönscheins, des sozialen Netzwerks Instagram. Dann das Thema Depression, Angstzustände, visuell dem nachzugehen. Wie kam da die Idee zum Projekt Hashtag Too Tired Project?
Es gab grundlegend so viele positive Reaktionen auf das Buch. Die Leute haben sich gemeldet bei mir und mir erzählt, dass sie Fotografie ähnlich benutzen wie ich und dass auch ihnen das durch dunkle Zeiten geholfen hat und dass sich für sie diese Verbindung zu jemandem, der das auch macht, sehr gut angefühlt hat. Und da entstand bei mir die Idee, dass ich einen Platz, einen Raum, einen Ort finden möchte, wo solche Arbeiten geteilt werden können, wo man das öffentlich machen kann, wo das auch andere sehen können. Und ich habe mit meiner Herausgeberin darüber gesprochen und sie fand das auch eine gute Idee und dachte, vielleicht kann man daraus ja sogar ein Buch machen. Dann habe ich diesen Instagram-Account gestartet, habe die Website gestartet und das ist jetzt einen Monat her. Und bis jetzt habe ich schon 800 Zusendungen bekommen. Also es ist ein kleines Feuer, was da brennt, aber es entwickelt sich etwas. Und das stimmt schon, dass Instagram sonst oft sehr poliert ist, sehr glatt. Aber dieses Projekt zeigt eben eine menschlichere Seite, vielleicht eine weniger glänzende, ehrlichere Seite von einem selbst.
Also eigentlich Instagram als ein Ort, wo Leute prahlen mit ihrem vermeintlich perfekten Leben. Und Sie nutzen das jetzt, damit Betroffene von Depressionen sich vernetzen können?
It's almost like an online group therapy session.
Es ist fast so wie eine Online-Gruppentherapie. Die Leute können gegenseitig ihre Bilder kommentieren, man kann alles sehen. Und Montag war hier der nationale Tag zur Vermeidung von Selbstmord. Und zu diesem Anlass haben wir darüber geredet, dass Leute es oft schwer finden, jemanden zu fragen, ob es ihm gut geht. Und die Anregung ausgebracht, dass man doch sich die Zeit nehmen soll und die Leute wirklich zu fragen, wie es ihnen geht. Und diese Botschaft wollte ich auch gerne verbreiten. Und einen Dialog darüber in Gang zu setzen, das erschien mir sinnvoll, über Dinge zu sprechen, die Leute vorher sich nicht getraut haben anzusprechen. Und ich finde wichtig, eine Konversation in diesem Kontext am Laufen zu halten.
Vor kurzem ging im Netz ja Fotos rum von den sogenannten Instagram-Boyfriends, also Männer, die ihre Freundinnen an den schönen Stränden der Welt Insta-konform ablichten. Wenn wir doch alle wissen, dass diese Bilder inszeniert und bearbeitet sind, warum haben sie dann trotzdem so einen starken Einfluss auf uns? Was meinen Sie?
I think that we all like to look at pretty things.
Ich glaube, wir sehen alle gerne hübsche Dinge und das Gefühl, etwas anzusehen, gibt es einem vielleicht, was man dann in seinem eigenen Leben erreichen möchte, was man anstreben möchte. Ich glaube, es geht auch darum, einfach auszublenden, was man nicht wirklich sehen möchte, was in der Realität passiert. Denn zurzeit ist die Realität ja oft ziemlich überwältigend und das bietet dann dagegen eine Form von Unterhaltung. Und das hat eben auch seinen Ort und sein Publikum und dadurch vielleicht auch seine Berechtigung. Aber wir versuchen eben etwas anderes zu machen mit unserem Too Tired Project.
Und dadurch, dass Instagram, dass dieses soziale Netzwerk gerade Facebook zum Beispiel auch klar überholt, immer wichtiger wird. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, visuelle Kommunikation wird immer stärker momentan. Was glauben Sie als Fotografin, könnte es da auch einen Backlash geben, dass das doch wieder abnimmt, die Welt des schönen Scheins?
I really don't know the future of Instagram. I think as long as,
also wenn Sie einen Trend zu einer authentischeren, echteren Arbeitsweise meinen, zu einer dunkleren und ehrlicheren, dann denke ich, ja, ich kann die Zukunft von Instagram schwer voraussagen. Man kann das schwer sagen, was da passieren wird. Aber solange diese Form von Unterhaltung gewünscht wird, dann wird es diesen Aspekt des Glanzes und Glamours und so weiter auch weiterhin geben. Aber ich hoffe natürlich, man kann nur hoffen, dass es auch mehr ins Tiefe gehen wird, mehr zum Authentischen hin, wenn man zum Beispiel nicht mit seinem wirklichen Namen schreibt in einem Kommentar oder sowas, dann traut man sich vielleicht auch eher Dinge zu sagen, die man sich sonst nicht trauen würde. Aber ich weiß wirklich nicht, wie das Internet jetzt aussehen wird, wenn meine Kinder zum Beispiel groß sind, was sie dann sehen werden, was sie lesen werden. Aber meine Hoffnung geht natürlich dahin, dass die Menschen sich eher hin zum Guten, Echten und Ehrlichen bewegen, als an der Oberfläche zu bleiben und nur nach der reinen Schönheit zu suchen. Denn ich denke, dass im Dunkel auch Schönheit liegt.
Rather than simply the surface and the beauty. I mean, I think there's beauty in darkness too.
US-Fotografin Tara Ray. Ihre Fotoarbeiten, die sich mit depressiver Stimmung auseinandersetzen, finden Sie eben auch auf Instagram unter dem Hashtag Too Tired Project.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Judith Wilminski.
Das Ensemble der Berliner Schaubühne muss seine Tournee in China abbrechen. Ein Theater im ostchinesischen Nanjing hat 2 Aufführungen von Ibsens Volksfeind wegen angeblich technischer Probleme abgesagt. Der eigentliche Grund für die Absage dürfte aber Zensur sein. In Ibsens Stück geht es um die Manipulierbarkeit der Massen und um die Frage, was Wahrheit bedeutet. In der Inszenierung von Thomas Ostermeier treten die Figuren in einen Dialog mit dem Publikum. So geschehen bei der ersten Aufführung des Stücks in Peking. Die Schauspieler haben mit den Zuschauern über Meinungsfreiheit und Umweltskandale diskutiert. Schaubühnendirektor Tobias Veit war dabei.
Jeder Mitarbeiter, jeder Zuschauer, jede Zuschauerin wusste, dass das, was dort gerade ausgesprochen wurde, gar keine Selbstverständlichkeit ist. Die Leitung wurde davon überrumpelt. Die hatte sich vermutlich nicht eingehend damit beschäftigt, was der Zensor da, das Ding war ja genehmigt. Jede Aufführung in China muss genehmigt werden und das war genehmigt. Die haben das vielleicht anders eingeschätzt, Ibsen, Klassiker. In dieser speziellen Fassung war das offensichtlich dann eben in dieser Brisanz nicht klar.
Im Nordwesten Englands ist die erste bekannte Tonaufnahme David Bowies versteigert worden. Zum Preis von umgerechnet 45.000 Euro, 4-mal so viel wie erwartet, nach einem Bieterwahnsinn, teilte das Auktionshaus Omega mit. Die Aufnahme des Songs I Never Dreamed war erst dieses Jahr in einem Loft entdeckt worden. Sie stammt von 1963. Damals war Bowie 16 Jahre alt und trat unter seinem bürgerlichen Namen David Jones auf. Für den russischen Autor Dmitri Gluchowski ist die Wirklichkeit in seiner Heimat so fantastisch, dass er sich für seinen neuen Roman Text gar nichts mehr ausdenken musste. Das sagte Gluchowski im Deutschlandfunk Kultur.
Was ganz erstaunt ist, dass alle Leute, die in Russland dieses Buch gelesen haben, alle haben gedacht, dass es um eine wahre Geschichte geht. Niemand hat so verstanden, dass ich die ganze Geschichte ausgedacht habe, weil diese Situation, diese Lage, die ich hier in diesem Buch beschreibe, ganz realistisch und ganz wahrhaftig ist.
Der Roman Text spielt in der russischen Gegenwart. Er behandelt den Streit zwischen dem jungen Ilja, einem aus dem Volk, und einem Polizisten, einem Systemling. In der Folge werden Ilja Drogen untergeschoben und er kommt ins Straflager. Genau wie in der Realität, meint Gluchowski. Zehntausende junge Menschen säßen in Russlands Straflagern ein, weil sie, zu Recht oder Unrecht, wegen Drogenhandels verurteilt worden wären. Er galt als König des Rock'n'Roll. Der Musiker und Aktivist Rachid Taha. Nun ist der algerischstämmige Sänger, der viele Jahre in Frankreich lebte, mit 59 Jahren in Paris gestorben. Stilistisch integrierte er arabische Einflüsse und House, Techno, Rock, Punk und Rai.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Was heißt Kunst für alle?
Ich bin so satt mit dem scheiß Kunstmarkt.
Wie müsst ihr diese Zeit sich vorstellen? Es ist eine andere Welt gewesen und es war ganz einfach, damals damit zu provozieren.
Also 1969 habe ich meine erste Frauengruppe gegründet. Das war noch an der Akademie.
Wovon wir in den 70er Jahren geträumt hatten, das ist heute Realität geworden.
Die Leute gucken nicht mehr die Bilder an, sondern die sehen nur, dass die 20 Millionen an der Wand hängen. Und das ist ein großes, großes Unglück.
Prominente Stimmen der deutschen Kunstszene der Nachkriegszeit. Ein Projekt des Frankfurter Städelmuseums mit dem Namen Café Deutschland, bei dem allerdings nicht wirklich alle zu Wort kommen, beschäftigt uns gleich im Kompressor. Ich bin Shani Anwar, hallo. Künstler, Galeristen, Kunsthistoriker, Kritiker und Sammler, die über die deutsche Nachkriegskunstszene sprechen. Insgesamt 75 Interviews finden sich bei dem Projekt Café Deutschland des Frankfurter Städelmuseums auf der Internetseite. Und wenn man da dann durchstöbert, diese Interviewausschnitte, dann fällt zum einen auf, fast nur Männer, gerade mal 8 Frauen und der Fokus auf Westdeutschland. Dazu wollen wir sprechen mit Christoph Tannert, künstlerischer Leiter des Künstlerhaus Bethanien. Willkommen im Kompressor.
Hallo.
Können Sie das verstehen, dass das Städelmuseum sich auf die Kunstszene der BRD beschränkt hat?
Also sicherlich ist so ein Projekt verdienstvoll, aber nach fast 30 Jahren gemeinsamem Deutschland sollte es eigentlich normal sein, dass man Kollegen aus Ost und West an einen Tisch bringt und die entsprechenden Interviews dann auch so weit in den ehemaligen DDR-Bereich hin erweitert. Wir haben ja bei den Interviewten durchaus einige, die aus dem Osten kommen oder auch zumindest mit dem Osten insofern Berührung haben, dass sie sich dort
Gerd
auskennen.
Richter, Georg Baselitz, um da ein paar Namen zu nennen. Arno Rink ist dabei.
Ja, das ist der einzige Professor und vielleicht hat man ihn deswegen gewählt, weil er ja Vertreter der Leipziger Schule ist. Aber für dieses riesige Sachgebiet eines untergegangenen Staates hätte es einfach mehr Aufwand gebraucht, um dort auch einfach etwas weiter in die Tiefe zu gehen. So kann man eigentlich nur so ein paar persönliche Befindlichkeiten äußern. Und auch das Nachfragen von Franziska Leuthäuser ist nicht präzise. Es gibt sogar auch Fehler in den Interviews oder zumindest persönliche Perspektiven, die man hätte nochmal hinterfragen oder verrücken sollen.
Jetzt haben Sie sie schon angesprochen, das ist die Projektverantwortliche des Städelmuseums, Franziska Leuthäuser. Die sagte gestern in unserer Sendung Fazit auf die Frage hin, warum die DDR-Kunstszene nicht befragt wurde, folgendes.
Es sind natürlich zwei verschiedene Staaten gewesen. Und gerade wenn man von Kunstszene spricht, muss man auch sagen, es war eben nicht eine Kunstszene, sondern es war die Kunstszene in der Bundesrepublik Deutschland. Und in der DDR, könnte man sagen, gab es natürlich gar keine freie Kunstszene. Insofern ist das schwierig. Aber auch da könnte man jetzt einfach in die Suche eingeben, DDR, und dann bekommt man im Prinzip die ganzen Antworten dazu. Jetzt nicht nur Arno Rink, sondern auch Jürgen Schweinebraten war natürlich vor allen Dingen in der DDR tätig. Und auch alle anderen Künstler, wie eben Gerhard Richter, Georg Baselitz, kamen ja aus der DDR, Günter Uecker, und sie sprechen auch ausführlich darüber, was das eigentlich für sie bedeutet hat, dann in den Westen zu kommen und mit welcher Motivation sie tatsächlich die DDR auch verlassen haben.
Herr Zannert, ich sehe Sie kopfschüttelnd dieses Statement hören.
Ja, also mir kommt diese Argumentation vertraut vor, weil es gab im Berliner Martin-Gropius-Bau im Jahr 2009 eine Ausstellung 60 Jahre, 60 Werke, wo man in erster Linie oder fast ausschließlich nur Werke von Künstlern aus Westdeutschland gezeigt hat, als ob die DDR nicht existiert hätte. Und das ist absoluter Unsinn zu sagen, in einem unfreien Staat gäbe es überhaupt keine Kunst. All das, was in der DDR produziert worden ist, muss natürlich differenziert werden in Bezug auf eine staatstragende und eine weniger oder gar nicht staatstragende Szene. Und der Verband Bildender Künstler der DDR hatte 6.000 Mitglieder. Da wird man doch wohl mit ein paar wenigen auch Interviews führen können, gerade in der ältesten Generation derer, die jetzt auch nun leider über 80 Jahre alt sind. Das wäre doch eine historische Aufgabe gewesen.
Auf der Seite Café Deutschland gibt es ja eben auch ein paar, wenn auch wenige Oststimmen. Das sind aber diejenigen, die Künstler, die Professoren, die weggegangen sind aus der DDR. Wie beobachten Sie das? Wie haben sich diese Statements angehört?
Also ich kann natürlich verstehen, dass diejenigen, die aus der DDR weggegangen sind, im Frust gegangen sind und dass sie kein gutes Haar lassen an den wirklich katastrophalen Kunstverhältnissen der 50er Jahre. Es hat sich aber in der DDR einiges geändert und ich bin der Letzte, der das gesund beten will. Aber ich denke, es wäre einfach lohnenswert gewesen, mit Zeitzeugen von heute aus diesen Dialog weiterzuführen. Und das Projekt Kaffee Deutschland bezieht sich auf Immendorf, der immer gesagt hat, das Kernstück der Identifikation mit der deutschen Frage ist uns verloren gegangen. Also müsste man doch wieder hin zu dieser Identifikation zwischen Ost und West.
Franziska Leuthäuser sagte gestern auch, nun ja, das Städelmuseum hat sich jetzt eben der Westszene gewidmet, kann sich doch jemand anders mit dem Osten beschäftigen. Können Sie sich das vorstellen, Herr Tannert?
Das ist furchtbar arrogant, so zu argumentieren, als ob wir nach so einer langen Zeit des Zusammenlebens in Deutschland nun wieder kunsthistorisch separiert werden müssten. Das ist so wenig teilnahmeorientiert, das ist so wenig offen, das ist so wenig dialogisch. Gerade das ist doch das Problem, was wir heute in Deutschland haben, dass die Lebensleistung, die Arbeitsleistung, das, was Menschen in der DDR getan haben, abgetan werden als unfreie, sklavische Dienste.
Und doch frage ich nochmal, können Sie sich vorstellen, so ein Projekt für die ostdeutsche Nachkriegskunstszene zu machen?
Also glücklicherweise gibt es ja Aktivitäten auch im Osten, die sich in solchen Oral History Projekten mit den Entwicklungen der Kunst in der DDR befassen. Ein sehr verdienstvolles Projekt ist das von Uwe Warnke und Gabriele Muschter. Aber nochmal, das Projekt des Städel ist einseitig. Es hätte dialogisch begonnen und auch weitergeführt werden müssen.
Christoph Tannert, Leiter des Künstlerhauses Bethanien, mit seiner Kritik an dem Interviewprojekt des Frankfurter Städelmuseums Café Deutschland. Morgen ist Donnerstag, also morgen ist Kinotag. Christian Berndt hat für uns im Kinoprogramm gestöbert und stellt uns drei neue Filme vor, in unserer Rubrik Vorgespult. Und diese Filme handeln zum Beispiel von der Passionsgeschichte eines italienischen Bauernburschen. Dann geht es nochmal um das sexuelle Erwachen amerikanischer Seniorinnen. Und es gibt eine Coming-of-Age-Geschichte eines holländischen Straßenjugendlichen.
Nach Lazzaro wird dauernd gerufen. Der gutmütige Bursche ist für alles zuständig auf diesem italienischen Landgut, das aus der Zeit gefallen scheint. Technik und Kleidung passen in die 80er Jahre, aber die Sitten sind mittelalterlich, die Bauern leben wie Leibeigene. Die italienische Regisseurin Alice Rohrwacher wurde zu ihrem in Cannes mit dem Drehbuchpreis prämierten Film »Glücklich wie Lazzaro« durch einen wahren Vorfall inspiriert. In den 80er Jahren hatte man Bauern in einer abgelegenen Gegend Italiens wie Halbsklaven gehalten. Lazzaro steht in der Hierarchie ganz unten, hilfsbereit lässt er sich ausnutzen. Als Tancredi, der Sohn der Marchesa, zu Besuch kommt, sucht er Kontakt zu Lazzaro. Tancredi will den Naivling für seine Rebellion gegen die Mutter gewinnen.
Sie ist eine Ausbeuterin. Sie hält euch alle für Tiere. Und wir müssen sie bekämpfen. Du und ich. So wie zwei Ritter.
Zum ersten Mal erlebt Lazzaro ein Gefühl von Freundschaft. Doch nach einem Sturz fällt er in eine märchenhafte Ohnmacht. Als er Jahrzehnte später ungealtert erwacht, sind die Bauern fort. Lazzaro wandert in die Stadt und trifft dort die früheren Gutsbauern wieder. Die sind nun frei, aber fristen ein Vagabundenleben.
Lazzaro, bist du es? Großer Gott, was ist das? Ist das möglich? Ist wie damals.
Der Film erzählt eine sehr italienische Passionsgeschichte. Der wieder auferstandene Lazzaro ist ein bäuerlicher Heiliger wie aus einem Pasolini-Film. Seine Suche nach Tancredi entwickelt sich zum surreal entrückten Märchen, während die Verhältnisse auf dem Land und in der Vorstadt mit sozialem Realismus geschildert sind. Wie sich in Lazzaros naivem Blick der dramatische soziale Wandel Italiens spiegelt, hat eine subversive Schönheit, die tatsächlich neu auf die Wirklichkeit schauen lässt. Mehr kann man vom Kino nicht verlangen. Let's move and gay and get it on. Ein erotisches Erwachen erleben vier reife Freundinnen in der amerikanischen Komödie Book Club – Das Beste kommt noch. Seit 40 Jahren treffen sich die erfolgreichen Frauen monatlich, um über Bücher zu diskutieren. Mit dem Thema Sex sind sie längst durch. Das will Vivian, gespielt von Jane Fonda, ändern und bringt 50 Shades of Grey mit.
Oh nein, es ist mir schon peinlich, dieses Buch überhaupt nur in der Hand zu halten.
Deine Katze wird dich dafür nicht verurteilen.
Dafür sind wir zu alt.
Aber hier steht, für ein reifes, erwachsenes Publikum.
Also stürzen sich die Frauen in die Lektüre mit unerwarteten Folgen. Bill Holderman inszeniert sein Regiedebüt mit sympathischen Allstars von Diane Keaton bis Richard Dreyfuss als erstaunlich rückwärtsgewandte Wohlfühlkomödie. Als wären neue Beziehungen im Alter noch nicht erfunden, dauert es anderthalb Stunden und viele mäßig lustige Witze, bis die Damen endlich an den Mann gebracht sind. Erstaunlich, wie alt ein Regiedebüt aussehen kann. Der Held des Spielfilms Cobain ist zwar erst 15, hat aber schon einiges hinter sich. Cobain lebt in einem Rotterdamer Heim und soll bald in eine Pflegefamilie.
Findest du es so schlimm?
Ich habe die einmal gesehen.
Weißt du, wie außergewöhnlich das in deinem Alter ist? Wir beschäftigen uns seit Wochen mit der Familie.
Du hattest versprochen, dass Mia kommt. Und wo ist sie?
Cobain will lieber zu seiner Mutter Mia, obwohl sie sich nie um ihn gekümmert und keinen Wohnsitz hat. Jetzt ist sie schwanger und Cobain fühlt sich verantwortlich, aber Mia weist ihn ab.
Warum läufst du mir eigentlich dauernd hinterher, wie ein kleiner Hund?
Ich mach mir bloß Sorgen.
Mach ich mir Sorgen um dich? Ich bin ich und du bist du. Und wir sind beide okay.
Okay?
Bei der Pflegefamilie hält es Cobain nicht aus und fängt im Bordell von Mias früherem Zuhälter an zu arbeiten. Was den Film der niederländischen Regisseurin Nanook Leopold so herausstechend macht, ist der erstaunlich frühreife Hauptdarsteller. Bas Kaiser spielt Cobain als ernsten Jungen, der schlimme Demütigungen erlebt und trotzdem zielbewusst nach einem Weg zu seiner Mutter sucht. Die Regisseurin hat für diese Suche ausdrucksstarke Bilder gefunden und Cobain verschwimmt die Umgebung immer wieder in Unschärfe, so als müsste er die Realität ausblenden, um nicht zu taumeln. Die Kamera ist Cobain nah auf den Fersen, beim Fußball oder im Bordell. Sein Tasten zwischen den Extremen verläuft ganz undramatisch. Angenehm klischeefrei zeichnet der Film dieses unterprivilegierte Jungenleben nach, in dem sich Abgründe, aber auch poetische Momente voller Zuversicht auftun.
Drei neue Kinofilme vorgestellt von Christian Berndt. Ich bin Shanli Anwar und sage bis morgen.